Ja, ihr Lieben, wir wollen uns in dieser Nachmittagsstunde unter ein Wort Gottes stellen, und zwar aus Matthäus 12, die Verse 9 bis 14. Ich lese nach Schlachter. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Sabbat heilen, damit sie ihn verklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Dann sprach er zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde gesund wie die andere. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen können. Ihr Lieben, wir wollen sie erst einmal kurz betrachten, was geschah vor unserem Text. Jesus und die Jünger waren spazieren, haben frische Luft geschnappt, haben eine kleine Runde gedreht. Auf keinen Fall durfte es eine große Runde sein, denn es war ja nun Sabbat. Was ist passiert? Die Jünger haben Ähren ausgereift, haben angefangen, dort Körner zu essen. Am Wegrand, sozusagen am Ende des Feldes, rupften die Jünger Ähren aus und haben dort ihren Hunger gestillt. Und das Alte Testament erlaubt dies grundsätzlich. Das kann man nachlesen in 5. Mose 23, Vers 26. Also man kann vom Feldrand Ähren dort abpflücken. Das ist ja so gedacht, dass es für die Menschen, ja, die arm sind, die sich nichts leisten können, die auf der Straße lebten, die durften das also tun dort. Und siehe da, ihr Lieben, es entsteht ein Konflikt. Denn das Ehrenausraufen geschieht ja an einem Sabbat. Und diese Arbeit ist nach dem Gesetz verboten. Selbst das Ernten ist verboten. Und sofort haken die Pharisäer ein und machten Jesus einen Vorwurf, dass er seine Jünger falsch unterrichtet hat. Oder man könnte auch sagen, dass er es erduldet hat, dass sie am Sabbat diese Arbeit getan haben. Und somit die Ordnung Gottes gebrochen haben. Aber ihr Lieben, Jesus lässt nicht das auf sich ruhen. Und er antwortet mit einem Beispiel aus der Schrift. Und er bezieht sich auf die Situation aus dem Leben Davids. Und stellt so den Pharisäern eine Frage. Und ihr Lieben, es beginnt eine für den Judentum typische, ernste Auseinandersetzung um das Wort Gottes. Wer hat nun recht? Also es entstand ein Streitgespräch um dieser richtigen Auslegung. Hat der bedeutende David nicht auch eigentlich etwas Verbotenes getan? Die Pharisäer müssen stillschweigend zugeben, ja, Jesus, stimmt, sie haben was Verbotenes getan. Jesus bringt noch ein anderes Beispiel. Verrichten die Priester nicht auch Arbeit, wenn sie am Sabbat Tempeldienst haben? Und sie tun immer so, als sind sie ohne Schuld. Und Geschwister, nun wird es spannend. Nun wird es spannend. Und Jesus erweist sich als bester Kenner in den Auslegungen der Schriften. Und genau in dieser Situation hinein, in diesem Streit, in dieser, ja, wer hat denn nun recht? Genau in dieser Situation geschieht hier diese Geschichte von dieser verdorrten Hand. Und ich habe drei Punkte zu diesem Thema. Als erstes, eine Anklage wird gesucht. Zweitens, die Liebe ist wichtiger als das Gesetz. Und drittens, die geduldige Liebe gilt dem Mann. Ich lese Vers 9 und 10. Und er ging von dort weiter und kam in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Sabbat heilen, damit sie ihn verklagen könnten? Ihr Lieben, eigentlich könnte ja Jesus dieser ganzen Auseinandersetzung aus dem Weg gehen, indem er die Pharisäer einfach links liegen lässt, indem er sie einfach stehen lässt. Und wir fragen uns, warum tut Jesus das nicht? Statt die Pharisäer zu meiden, sucht er sie auf und geht in die Synagoge. Was will Jesus wohl damit bewegen? Ihr Lieben, er will seinen persönlichen Zorn, den er empfunden hat, auf keinen Fall Raum geben. Ja, er ringt ja immer wieder um sein Volk Israel. Besonders auch immer wieder um die Gesetzeslehrer und um die Pharisäer. Dass sie endlich einmal erkennen, dass er der Messias ist. Dass er der Gesandte Gottes ist. Und wir sehen hier, bis zum letzten Atemzug will Jesus gewinnen und nicht abstoßen. Sondern er will ihnen Klarheit geben. Geschwister, an dieser Stelle habe ich mich gefragt, wie gehe ich mit Konflikten um? Wollen wir doch mal ganz ehrlich sein, gehen wir nicht lieber einen Streit aus dem Weg? Wer will denn gern in einem Streit verwickelt sein? Es entstehen schlaflose Nächte, der Blutdruck steigt, man kommt nicht zur Ruhe, ihr Lieben. Man kommt erst zur Ruhe, wenn alles wieder bereinigt ist. Und deshalb ist es manchmal besser, dass man einfach mal stille ist, dass man vielleicht sich zurückzieht, dass man einem Streit irgendwie aus dem Weg geht. Aber nun kommt der springende Punkt, Geschwister. Wenn es aber um geistliche Fragen geht, und da gibt es viele Dinge, die uns einfach nicht in Ruhe lassen können, wo das Wort Gottes aufgeweicht wird, wo man alles in Frage stellt, können wir da schweigen? Können wir da schweigen? Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in irgendeine Gleichgültigkeit hineingeraten, mit der Meinung, machen Sie doch, machen, was Sie wollen. Hauptsache, ich bin auf dem richtigen Weg. Sollen Sie doch erzählen, was Sie wollen. Aber ihr Lieben, da können wir uns auch ein Stück schuldig machen, wenn wir diese Meinung vertreten. Wenn wir die Wahrheit verschweigen. Wir haben die Pflicht, uns zu verteidigen. Und die gute Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus deutlich zu verkündigen. Und dann kann es schon vorkommen, dass man uns nicht mehr hören will, weil wir vielleicht zu hart sind in allem, was wir sagen. Aber ihr Lieben, das Wort Gottes verlangt es von uns, dass wir treu bleiben, dass wir das sagen, was drin steht. Johannes 15, Vers 20, haben Sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Der Vers 10 in unserem Text beginnt mit diesem Satz. Und siehe, da war ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Was war das nun für ein Mensch? Es wird nichts über ihn ausgesagt. Und er hat nicht einmal Jesus darum gebeten, dass er gesund werden wollte. Oder war er vielleicht sogar ein Werkzeug, eine Provokation? War er vielleicht von den Pharisäern extra bestellt worden? Wie später die falschen Zeugen, als Jesus verurteilt wurde, hatte man ja falsche Zeugen eingeladen, die etwas behauptet haben, was gar nicht wahr ist. Nun stellen sie diese Frage in Vers 10. Und sie fragten ihn und sprachen, darf man am Sabbat heilen, damit sie ihn verklagen können? Ihr Lieben, wir kennen alle diesen Spruch. Es gibt keine dumme Fragen, sondern nur dumme Antworten. Und das mag auch richtig sein. Wahr ist aber auch, ihr Lieben, welchen Wert haben die Fragen? Welche Ziele und Motive stecken dahinter? Auch heute stellt man Gott immer wieder Fragen. Ehrliche und auch unehrliche. Wenn plötzlich Schicksalsschläge in der Familie auftreten, dann fragen wir, warum? Warum muss das gerade bei uns passieren? Warum gerade in unserer Familie? Oder wie lange muss ich das noch aushalten? Diese Schmerzen? Oder wo bist du, Gott? Und ihr Lieben, das sind doch alles ehrliche Fragen, die man auch in den Psalmen lesen kann. Ich denke zum Beispiel an Psalm 74, Psalm Asaf. Warum geht es denn Gottlosen so gut? Oder der Psalm 94, Vers 3. Ja, da geht es auch um die Gottlosen. Warum frohlocken die so? Warum? Diese Fragen, die zieht es ja durch den ganzen Psalm hindurch. Aber eins dürfen wir wissen, Schwester, Gott lässt diese Fragen nicht unbeantwortet. Und wir warten auch auf eine Antwort. Und wir bekommen auch eine Antwort. Aber nicht zu dieser Zeit, die wir uns gerne uns vorstellen. Sondern er antwortet, wann er will. Er hat es in der Hand. Und es gibt natürlich auch listige, hinterhältige Fragen an Gott. Dass man seine Meinung eigentlich nur bestätigt haben will. Ja, man stellt sich etwas vor und dann muss einfach Gott da dazu sein Ja sagen. Genau wie in unserem Text. Sie fragen ihn, obwohl schon sie beschlossen haben, er muss weg. Aber sie suchen doch nur einen Anklagegrund. Also wir sehen hier, ihr Lieben, die Frage der Schriftgelehrten ist hinterhältig und unehrlich. Das sieht man am Ende dieser Begebenheit. Da ist der Kranke und wie reagieren sie? Sie sind verärgert und aufgebracht über die Heilung und beraten sich, um Jesus umzubringen. Schwester, ist das nicht seltsam? Ist das nicht seltsam? Heilen am Sabbat ist nicht erlaubt. Aber Mordpläne schmieden, das ist erlaubt. Eigenartig. Kommen wir nun zu unserem zweiten Gedanken. Die Liebe ist wichtiger als das Gesetz. Ich lese Vers 11 und 12. Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch ist unter euch, der ein Schaf hat und wenn es am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Da steht nun der Mann mit dieser verdorrten Hand. für alle sichtbar. Und die Pharisäer haben ihre Fragen gestellt. Und jeder, der mit dabei stand, hat alles gehört. Ich wüsste, welch eine Spannung lag in der Luft. Man hat es förmlich knistern gehört. Was wird nun passieren? Wie geht's weiter? Bevor nun Jesus das Wunder tut und den Kranken heilt, zeigt er ihnen ein Bild aus ihrem Leben. Und oft tut Jesus Wunder und erklärt sie hinterher. Hier ist es umgekehrt. Zuerst das Gleichnis, dann das Wunder. Und der Herr Jesus will ja nicht nur dieses eine Wunder tun, sondern er will ja immer wieder ihre Herzen erreichen. Ja, er will seine Zuhörer für sich gewinnen, für seine Botschaft empfänglich machen. Und das Bild, was Jesus nun erzählt, ist aus dem Leben gegriffen. Ein Mann, ein Schaf, eine Grube. Soll es umkommen, dieses Schaf, weil zufällig Sabbat ist? Wie soll der Mann sich verhalten? Ihr Lieben, die Zuhörer kennen genau die Antwort. Die wissen ganz genau, was hier tickt. In der Parallelstelle in Markus 3, Vers 4, dort steht, und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Und jetzt kommt's, sie aber schwiegen. Keiner hat es gewagt, auf diese Frage zu antworten. Denn jeder von ihnen würde garantiert sein einziges Schaf retten. Und der Herr Jesus benutzt oft das Bild eines Schafes, das verloren ist und gerettet wird. Und es ist ein einfaches Bild, ihr Lieben, das auch jeder verstehen kann. Schaf und Hirte. Im Lukas Kapitel 15, Vers 4 steht, dort lesen wir von 100 Schafen und eins geht verloren. Und der Hirte sucht so lange, bis er es gefunden hat. Und Johannes 10, Vers 11 sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Aber ihr Lieben, jetzt kommt eigentlich das Problem. Man will am liebsten dieses Bild vom guten Hirten wegrationalisieren. Mit der Meinung, das passt nicht mehr in unserer heutigen Zeit. Man sagt sich, die jungen Leute in der Stadt, die haben keine Ahnung von der Landwirtschaft, die können sich das nicht vorstellen, Schafherde und Hirte, dann müssen wir ein anderes Bild draus machen. Bitte entschuldigt, aber das haben wir wirklich gehört, das ist nicht bei der Vorbereitung so entstanden, das haben wir wirklich gehört. Dann heißt es eben, Jesus der Gärtner oder Jesus der Automechaniker. Ihr Lieben, wer solchen Blödsinn erzählt, entschuldigt bitte, das kann man ja nicht mal vergutheißen. Das bringt ja die ganze Botschaft durcheinander. Das kommt noch so weit, dass im Psalm 23 rausstreichen. Wie müssen wir heutzutage auf der Hut sein, ihr Lieben? Und deshalb, wir können nicht schweigen, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, wenn es um die Wahrheit geht. Wenn wir uns das einmal so vor Augen stellen, wie wertvoll ein Schaf damals war. Die Zeiten sind jetzt auch vorbei, ne? Aber wie das damals war. Ein Schaf, Wolle, Milch, Fleisch. Man konnte nicht darauf verzichten, auf dieses Schaf. Es diente zur Ernährung. Und es war in unserem Text das einzige Schaf. Da gibt es letztendlich gar keine Frage. Der Mann müht sich ab, wenn einer nur ein Schaf hat und das passiert, der Mann müht sich ab, der geht in die Grube, der rettet dieses Schaf. Und jeder der Zuhörer, die mit dort bei Jesus waren, ja, die würden es genauso so tun. Aber der Herr Jesus muss sich nicht anstrengen und abmühen. Er wird den Kranken nur durch ein Wort heilen. Nun bringt Jesus einen Vergleich noch im Vers 12. Wie viel mehr ist nun ein Mensch wert als ein Schaf? Darum darf man am Sabbat wohl Gutes tun. Geschwister, ein Vergleich zwischen Mensch und Schaf. Und Jesus stellt also fest, wie viel wertvoller ist also ein Mensch, ja, im Vergleich zu einem Schaf. Natürlich sind Tiere auch Geschöpfe Gottes. Aber nur im Menschen hat Gott den Odem des Lebens eingehaucht. Der Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen. Wenn auch durch den Sündenfall, ja, dieses Bild beeinträchtigt wird. Und doch ist jeder Mensch wertvoll, wertvoll in den Augen Gottes. Psalm 139, Vers 14, dort steht: Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Wir sehen also, jeder Mensch, ob jung oder alt, gesund oder krank, ist wertvoll. Wertvoll und geliebt. Aber ohne Jesus kann er vor Gott nicht bestehen. Deshalb immer wieder dieser Ruf zum Kreuz. Denn ohne Buße und ohne Bekehrung, keine Heilsgewissheit und kein ewiges Leben. Und am Schluss des 12. Verses zieht Jesus eine Schlussfolgerung. Also ist es erlaubt, sagt er, am Sabbat Gutes zu tun. Auch hier wieder die Reaktion: großes Schweigen. Großes Schweigen bei den Zuhörern. Was eben nicht sein kann, ist verboten. Ja, aber Jesus, er will Gutes tun, ihr Lieben. Er will Menschen retten und befreien. Will ihnen Frieden und auch Freude schenken. Und ich habe mich gefragt, ist es nicht auch heute genauso, ihr Lieben? Die Menschen reagieren, ja, letztendlich wie die Schriftgelehrten. Sie lehnen Jesus ab. Von Gott wird immer wieder gesprochen und auch gepredigt. Und wenn man manchmal eine Predigt hört, vielleicht geht es euch auch so. Und dann sage ich manchmal: Mensch, da fehlt doch was. Das Entscheidende fehlt doch. Diese Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus, ja, der den Weg freigemacht hat zum Vater durch seinen Kreuzestod. Und ihr Lieben, genau daran erkennen wir, inwieweit das Evangelium noch rein und klar verkündigt wird, wenn man einfach Jesus ausblendet, wenn man immer nur noch von Gott spricht, von diesem heiligen Gott. Nein, wir haben nur Zutritt zu ihm über Jesus. Und das muss uns immer wieder ganz klar vor Augen stehen. Und da brauchen wir uns manchmal nicht zu wundern, wenn es bergab geht. Weil man einfach das Wichtigste ausblendet. Nun wäre ja noch die Frage zu klären, wie stehen wir zum Sabbat? Oh, das war jetzt verkehrt. Wir feiern ja keinen Sabbat mehr, sondern wir feiern den Sonntag. Warum feiern wir den Sonntag? Die Auferstehung unseres Herrn geschah an einem Sonntag. Die erste Gemeinde hat sich versammelt an einem Sonntag zum Gottesdienst. Kann man auch nachlesen. Apostelgeschichte 20, Vers 7. Geschwister, natürlich müssen einige Arbeiten getan werden am Sonntag. Da brauche ich euch ja nichts Neues zu erzählen. Denn die Pflegedienst, Krankenhaus, Landwirtschaft. Jeder weiß das. Das ist auch ganz normal. Aber wenn hier Jesus in unserem Vers 12 von Gutes tun spricht, was ist wohl damit gemeint? Und Geschwister, die Gefahr besteht natürlich. Und man kann ganz schnell dieses Gutes tun auch zu seinem Gunsten auslegen. Dann ist zum Beispiel Rasenmähen am Sonntag auch Gutes tun. Oder ein Beet mal ganz schnell vom Unkraut zu befreien. Das ist auch eine gute Sache, dass es wieder hübsch aussieht, wenn Besuch kommt, dass das wieder alles in Ordnung ist. Und damit kann man sich ganz schnell auch reinwaschen. Ja, ich hatte ja unter der Woche keine Zeit, das musste ich jetzt am Sonntag machen. Es hat nicht geklappt. Nein, ihr Lieben, Gutes tun am Sonntag heißt dienen. Da zu sein für meine Nächsten. Da zu sein in der Gemeinde. Da zu sein für meine Herren. Und da hat einmal einer so treffend gesagt, der Sonntag ist der Tag des Herrn. Da steckt viel Wahrheit drin. Und es sollte uns auch nicht zu viel werden, ihr Lieben, wenn wir am Sonntag unterwegs sind. Wir werden selbst gesegnet. Und alle, die wir hier zusammensitzen, auch wir werden gesegnet durch das Wort Gottes. Alle die werden gesegnet, mit denen wir Gemeinschaft haben. Und jetzt kann man doch keiner erzählen, wenn wir dann heute nach diesem Gottesdienst nach Hause fahren, dass wir vielleicht schlechte Laune haben. Dass wir uns untereinander streiten, vielleicht die Ehepaare. Nein, man ist ja ein Stück gesegnet von dieser ganzen Begegnung, was wir hier erleben. Das ist Gutes tun, Geschwister. Der zweite Gedanke war, die Liebe ist wichtiger als das Gesetz. Kommen wir nun zu unserem dritten Punkt. Die geduldige Liebe gilt dem Mann. Ich lese Vers 13. Dann sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus, und sie wurde gesund wie die andere. Ob der Mann versucht hat, Jesus klarzumachen, in welch einem Dilemma er steckte. Ob er ihn das versucht hat zu erklären, ich kann doch meine Hand nicht ausstrecken. Wie soll ich das tun? Die ist ja gelähmt, das geht ja gar nicht. Er wird vielleicht auch bei sich gedacht haben, erst musst du schon diese Hand heilen. Dann kann ich sie ausstrecken. Denn sonst geht's ja nicht. Sonst wird nichts. Aber der Herr weiß, dass der Mann unfähig ist, diese Hand auszustrecken. Aber Geschwister, was bedeutet dies? Und das ist doch eigentlich ganz einfach, ganz einfach. Sei gehorsam, tu es. Vertraue einfach auf meine Worte. Dann wirst du das Wunder erleben. Und wenn wir das wiederum auf uns beziehen, Geschwister, dann hat das für uns auch einiges zu sagen. Denn auch ich muss dem Herrn bringen, was ich bereue, was mich lähmt. Und da kann ich einiges aufzählen. Dinge, die einem irgendwie anhängen, die einem Tag für Tag manchmal zu schaffen machen. Zum Beispiel Hochmut, eigenes Versagen, Versagen auch in der Ehe, in der ganzen Kindererziehung, der Eigensinn, wenn der Eigensinn durchkommt, es kann gefährlich werden. Böse Gedanken oder auch verletzende Worte. Ja, Geschwister, wisst ihr, ich muss das aussprechen. Ich muss das aussprechen, ich muss das unters Kreuz bringen. Ich muss um Vergebung bitten, ganz konkret mit diesen Dingen, die ich jetzt aufgezählt habe. Und dann wirst du dieses Wunder der Reinigung erfahren. Geschwister, heute wird uns eingeflüstert, baue deine Stärken aus. Du musst dich durchsetzen. Das hören wir doch immer wieder, ne? Du musst dich durchsetzen, du musst ein Auftreten haben heutzutage. Und das kann in manchem Fall auch ganz gut sein. Es muss vielleicht sogar gut sein. Stell dir vor, ein junger Mensch will sich bewerben in einem Betrieb. Und da schreibt nichts, nein, von seiner Qualifikation, von der Ausbildung, was er alles kann und so weiter und so fort. Da kann er ewig warten, bis er eine Antwort bekommt vom Chef. Da wird nichts passieren. Aber die Frage ist, gilt es auch in meiner Beziehung zu Gott? Dann bin ich vielleicht stolz. Bin ich stolz auf mein Können? Oder auf meine guten Werke? Und ganz schnell werden dann meine Schwächen und meine Fehler verharmlost. Und dann meine ich, ihr Lieben, ich würde Gott genügen, ich bin doch so ein guter Christ und merke gar nicht, dass ich mich weit von ihm entfernt habe. Jesus sagt, strecke deine Hand aus. Diese verdorrte Hand, strecke sie aus. Ja, er will nicht meine vermeintlich angenehme und freundliche Seite sehen. Nein, ihr Lieben. Ihm interessiert meine dunkle und schwache, peinliche Seite. Er will mein Versagen. Er will meine Schuld hören und mir dann vergeben. Und die Frage ist, habe ich den Glauben? Ich spreche jetzt nochmal von dieser verdorrten Hand, ne, im Bild dazu. Habe ich den Glauben, diese verdorrte Hand auszustrecken? Geschwister, der Mann war gehorsam. Er tat es. Bin ich bereit zu gehorchen? Und wir sehen hier ganz deutlich, ihr Lieben, beides ist nötig. Wenn meine Sache mit Gott in Ordnung kommen soll. Nämlich Gehorsam und Glaube. Diese beiden Dinge sind ganz entscheidend. Gehorsam und Glaube. Der Mann also streckte seine Hand aus und wurde geheilt. Ihr Lieben, ist das nicht erstaunlich? Da ist dieser Mann jahrelang unfähig, seine Hand zu bewegen. Dann befiehlt der Herr Jesus, ihm sie auszustrecken. Er tut es und die Hand ist gesund. Wie gut, ihr Lieben, dass der Mann hier auf Gott vertraut hat. Stellen wir uns einmal vor, er hätte jetzt mit dem Herrn erst einmal diskutiert, vielleicht über weitere Behandlung. Was könnte man denn jetzt noch anstellen? Muss ich vielleicht das und das, diese Übung machen und das und jenes? Oder vielleicht mit den Pharisäern diskutiert. Kann ich überhaupt meine Hand ausstrecken, weil es Sabbat ist? Was wäre passiert? Er wäre nie geheilt worden. Aber der Mann gehorchte. Der Mann gehorchte und wird gesund. Vor allem vollständig. Vollständig gesund. Sofort und für immer, ihr Lieben. Ganz entscheidend. Für immer. Ist das nicht ein Bild, ein treffendes Bild auch für uns? Immer wieder ruft der Herr zur Umkehr. Und es ist so einfach, Buße zu tun. Schuld zu bekennen. Und Jesus in seinem Leben aufzunehmen. Und ich frage mich manchmal, warum geschieht so wenig? Wenn wir manchmal so den Blick, manchmal so haben, warum geschieht so wenig? Und wisst ihr, was für eine Antwort man darauf geben kann? Weil eben die Menschheit ihren Stolz einfach nicht aufgeben will. Man will sich einfach nicht beugen, man will einfach nicht einsehen, dass man Sünde hat, dass man schuldbeladen ist. Und wisst ihr, wer uns das einredet? Das ist der Widersacher, das ist der Teufel, ihr Lieben, der uns immer wieder einflüstert, wie gerecht und gut du bist. Römer 3, Vers 10, dort steht es ganz klar, ihr Lieben, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht. Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Unser dritter Gedanke war, die geduldige Liebe gilt dem Mann. Ich spekuliere jetzt einfach mal, ihr Lieben. Ich habe schon vorhin mal das kurz angedeutet. Und es ist aber nicht klar zu erkennen aus dieser Geschichte. Vielleicht steckte der Mann doch unter einer Decke mit den Pharisäern. Dass er missbraucht wurde. Damit man einen Grund hat, um Jesus umzubringen, um ihn dann zu verurteilen. Aber eins steht fest, auf alle Fälle war dieser Mann ein armes, verlorenes Schaf aus dem Hause Israel. Und an ihm wurde diese Liebe Jesu offenbart. Ja, bis zu seinem Kreuzestod, ihr Lieben, bis zu seinem Kreuzestod hat er immer wieder seine Feinde geliebt. Ich denke an die Worte dort am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zum Schluss lese ich noch Vers 14. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Hat jemand Jesus gedankt? Nichts lesen wir davon. Sondern es ist ein eigenartiger Heilungserfolg. Man beschließt, den erfolgreichen Arzt umzubringen, beiseite zu schaffen. Ich habe schon davon gesprochen und an dieser Stelle wiederhole ich mich gern noch einmal. Wir merken es ganz deutlich. Die Ablehnung von Jesus schreitet in unserer heutigen Zeit immer mehr voran. Denn wenn Jesus nicht mehr in der Mitte steht, ihr Lieben, dann haben wir uns schon von der Schrift, von seinem Wort entfernt. Und zum Schluss möchte ich einfach euch noch zurufen, strecke deine kaputte Hand aus. strecke deine gelähmte Hand aus. Er wartet darauf. Sei gehorsam. Denn nur so kannst du Heilung erfahren. Wir wollen zusammen beten. Hab Dank, Herr Jesus, für dein Wort. Ja, du hast diesen Mann geheilt, obwohl du genau wusstest, welche Reaktion bei den Pharisäern dadurch ausgelöst wurde. Danke, dass du dich bis zu deinem Tod eingesetzt hast, Menschen zur Umkehr zu rufen. Und wenn wir in unsere heutige Zeit blicken, dann tut es einem weh, wenn du nicht mehr die Mitte bist, in der Verkündigung und im täglichen Leben miteinander. Und wir können uns doch beugen und um Vergebung bitten, Herr Jesus, wo wir einfach zu wenig von deiner Liebe sichtbar weitergaben. Dieser Mann streckte seine verdorrte Hand dir entgegen. Hilf, dass auch wir unser Versagen dir unter das Kreuz legen. Denn nur so können wir gewiss sein, einmal bei dir zu sein in der Ewigkeit. So gehe mit uns dann auch in diese kommende Woche an diesen Platz, wo du uns hinstellst, Herr, dass wir immer wieder Zeugnis ablegen, dass die Menschen sehen, wir haben eine Heimat, wir haben eine Hoffnung, trotz dieser Zeit, in der wir leben, wo es drunter und drüber geht, wo Menschen sich nur noch an Dingen festhalten, die letztendlich doch nicht helfen, Herr. Danke, Herr Jesus, für diese Gemeinschaft untereinander. Amen.